Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Nina Bus-Bartels bin ich. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wie jede Woche habe ich jetzt wieder einen spannenden Vortrag aus der Wissenschaft für euch. Heute geht es um die Situation von Prostituierten im Nationalsozialismus und nach 1945.
Bis 1990 haben wir im Ausländerrecht die Vorschrift, dass wer Gewerbsunzucht nachgeht, ausgewiesen werden kann. Stellen Sie mal vor, einfach legale Prostitution durch Ausländer, Ausweisungsgrund.
Das ist Margarete Gräfin von Galen. Sie ist Rechtswissenschaftlerin, Anwältin und Richterin. Bis 2024 war sie Mitglied des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin. Promoviert hat sie an der Humboldt-Universität Berlin und Thema ihrer Dissertation waren Rechtsfragen der Prostitution. In ihrem Vortrag, den ihr jetzt hört, beschreibt sie, wie zahlreiche Gesetze aus dem Nationalsozialismus auch nach 1945 noch die Rechtslage für Prostituierte bestimmten. Und sie erklärt, welche Auswirkungen das für die Frauen hatte. Margarete Gräfin von Galen hat ihren Vortrag am 16. Juni 2026 gehalten und der Vortrag heißt Sitte und Unsitte, die Verfolgung von Prostituierten nach 1945.
Ja, vielen Dank und freue mich sehr, dass ich hier heute über dieses Thema sprechen kann. Ich hatte die erste Berührung, will ich noch ganz kurz erzählen, 1990 mit dem Thema, als nämlich die Grünen damals im Bundestag ein Gutachten von mir erbeten haben zum Thema Prostitution. Also die hatten ein großes Antidiskriminierungsgesetz vor. Die Prostituierten waren eine Gruppe, die sie aus der Diskriminierung befreien wollten. Und ich habe da ein Gutachten gemacht und muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, wie diese Rechtslage 1990 in Deutschland war. Sowas hatte ich vorher nicht gesehen. Da wurde das Recht gebogen, wie es gerade passte, und das Passen war sozusagen aus der Perspektive der Justiz immer möglichst wenig Rechte für die Frauen, sondern möglichst viele Rechte für den Staat, Steuern kassieren und natürlich auch bloß keine Rechtsverletzungen bei Kunden, wie man heute sagt, feststellen. Das war die Initialzündung für mich, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und insofern freue ich mich heute mit Ihnen, liebe Studierende und liebe Damen und Herren, hier dieses Thema zu besprechen. Meine Aufgabe ist es jetzt, und die ist auch in der Vorbereitung, würde ich sagen, schon schwierig und auch einfach extrem traurig, die Repression gegen Prostituierte vor 1945 und dann sozusagen danach, und stellt sich die Frage nach der Kontinuität. Und ich, damit Sie ungefähr wissen, was Sie erwartet, ich fange an letztlich ungefähr 1927, um deutlich zu machen, wie war es vor 1933. Und dann gibt es die Phase 1933 bis 1939 und die Phase 1939 bis 1945 und schließlich Kontinuitäten in der Bundesrepublik und in der DDR. Und was ich schon mal vorausschicken möchte, ich denke, dass wir einfach doch immer noch zu viel Kontinuität im Denken in unserem Land auch heute noch haben und was letztendlich auch aktuell noch in den Gesetzen zum Ausdruck kommt, aber auch in der Geschichte nach 1945. 1927 gab es in der Weimarer Republik einen Paradigmenwechsel. Bis dahin war Prostitution nur unter Polizeiaufsicht erlaubt, ansonsten strafbar und verboten. Es gab eine relativ in der Praxis, wie das dann über die Jahre immer wieder irgendwie so auch gewesen ist, diffuse Faktenlage. Bordelle waren verboten. Es gab aber Bordelle, die bekamen eine polizeiliche Konzession. Das war auch Thema, dass das eigentlich nicht passt, dass das nicht geht. Irgendwie hat man sich durchgewurschtelt, aber es war auf jeden Fall ohne Polizeiaufsicht war die Prostitution verboten, was dann auch zu heimlicher Prostitution führte. Und dann waren es letztendlich gesundheitliche Erwägungen zu sagen, wir müssen die Prostitution aus der Heimlichkeit herausholen. Und das schaffen wir nur, wenn wir die Polizeiaufsicht abschaffen, weil das wollen die Personen nicht. Die versuchen, sich dem zu entziehen. Und wenn es die Polizeiaufsicht gar nicht mehr gibt, aber strenge Vorschriften, dass man, wenn man in dem Bereich tätig ist, sich untersuchen lassen muss, keine Geschlechtskrankheiten übertragen darf und so weiter, dann haben wir eine neue Lösung. Das wurde mit diesem Gesetz eingeführt. Und wir haben zum einen die Untersuchungspflicht und zum anderen haben wir die Strafbarkeit, wer öffentlich in einer Sitte oder Anstand verletzenden oder belästigenden Weise zur Unzucht auffordert oder sich anbietet, macht sich strafbar. Also das war, Straßenprostitution war nicht verboten, aber es gab diese Klausel, die in der Praxis aber grundsätzlich Straßenprostitution zugelassen hat. Das, was dann ab 1933 passiert ist, wird beschrieben von Menschen, die sich mit dem Thema intensiv befasst haben, als fürsorgerisch-autoritärer Umbau. Und damit ist gemeint, dass die Nationalsozialisten auch im Bereich der Prostitution und auch, sagen wir mal, der Asozialen, der Randgruppen und so weiter, also abgesehen von der großen Ermordung der Juden und auch anderer Bevölkerungsgruppen, das ganze System sozusagen unter dieses Fürsorgedach gestellt haben. Also die Worte wie Schutzhaft und so weiter sind ja alle Fürsorgeworte. Und das beruht letztendlich auf Gesetzen, die es schon in der Weimarer Republik gab und unter anderem eben auch die Verordnung über die Fürsorgepflicht, wo die Möglichkeit, Menschen in Arbeitseinrichtungen unterzubringen, geschaffen wurde. Sozusagen, das waren später Arbeitshäuser und das ist in der Folgezeit eine ganz wichtige Maßnahme gewesen, auch Prostituierte unterzubringen. Und letztendlich ist diese Vorschrift dann auch nochmal in der Bundesrepublik wieder aktiviert worden. 1933 ändert sich der Ton und die Praxis. Ich habe Ihnen hier einen Erlass von Hermann Göring aufgeschrieben. Dort heißt es: Beschwerden häufen sich und es soll zur Reinhaltung des Straßenbildes sollen Prostituierte, Dirnen, wie es damals hieß, möglichst aus dem Straßenbild entfernt werden. Im weiteren Erlass wird dann gesagt, die Polizei soll unbedingt die Strafvorschriften, die es gibt, vermehrt anwenden. Und ich gehe einen ganz kurzen Schritt zurück, weil das schon auch interessant ist, denn Sie finden, in Mein Kampf äußert sich Adolf Hitler zur Prostitution und sagt, es ist eine Schmach der Menschheit. Allein man kann sie nicht beseitigen durch moralische Vorlesungen, frommes Wollen und so weiter, sondern ihre Einschränkung und ihr endlicher Abbau setzen eine Unzahl von Vorbedingungen voraus. Und ich würde sagen, an diesen Vorbedingungen ist dann in der Zeit der Nationalsozialisten heftig gearbeitet worden. Es dauert nicht lange, wie Sie alle wissen, dann kommt die Notverordnung. Am 27. Februar brennt der Reichstag, am 28. Februar wird diese Verordnung aus der Schublade geholt. Und die letzten Worte sind wichtig, denn jetzt dürfen Freiheitsrechte auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen beschränkt werden. Damit ist natürlich für Aufsichts- und Polizeibehörden alles möglich. Es gibt dann tatsächlich im Mai 1933 eine Änderung der Strafbarkeit des Paragraphen 361 Nummer 6. Göring hatte angekündigt, wir müssen das verschärfen. Interessanterweise ist die Verschärfung meines Erachtens gar keine große Verschärfung. Wir haben jetzt hier in der Nummer 6, wer öffentlich in auffälliger Weise und einer Weise, die geeignet ist, Einzelne oder die Allgemeinheit zu belästigen, macht sich strafbar. Und vorher war es öffentlich und Sitte und Anstand. Also es gibt kaum einen Unterschied. Und nach meinem Eindruck ist es so, wie es auch heute immer noch mal wieder ist. Man sagt, wir müssen das Strafrecht verschärfen. Man macht irgendwelche Vorschriften, um sagen zu können, wir haben das Strafrecht verschärft. In Wahrheit geht es genauso weiter wie vorher. Und es gibt die Regel, auch die haben wir heute immer noch auch in unserem Recht, es gibt die Regel, dass bei Gemeinden von bis zu 20.000 Einwohnern die Prostitution vollkommen verboten werden kann, also das Sperrgebiet. Dann kommt auch noch 33 das Gesetz gegen Gewohnheitsverbrecher und Maßregeln der Besserung und Sicherung. Und hier wird jetzt die strafrechtliche Unterbringung im Arbeitshaus eingeführt. Und zwar eben im Zusammenhang mit verschiedenen Straftaten, aber eben auch, wer nach 361 Nummer 6 verurteilt wird, kann im Arbeitshaus untergebracht werden. Und dazu muss man sagen, Arbeitshaus muss wirklich was ganz Schreckliches gewesen sein, wenn man da Berichte von Zeitzeugen sieht. Das war aus heutigen Blickwinkeln vollkommen menschenunwürdig. Weiter wird daran gearbeitet, Menschen, die man für unerwünscht hält, über Zwangssterilisation zumindest sozusagen an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Dieses Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses spielt auch noch eine Rolle in der Bundesrepublik später. regelt die Zwangssterilisation bei zahlreichen dort aufgezählten Erkrankungen, psychischen Erkrankungen vor allen Dingen. Und Prostituierte fallen nicht darunter, also als Gruppe werden die nicht erwähnt. Aber man versucht und führt auch durch, Prostituierte über das Konzept des moralischen Schwachsinns als Schwachsinnige zu bezeichnen. Und über diesen Weg werden auch Prostituierte zwangssterilisiert. Es geht weiter mit Bemühungen, gegen die Prostitution einzuschreiten. Weiterhin wird gesagt, man muss das Stadtbild reinigen. Und nochmal wird die Polizei aufgefordert, wirklich hart durchzugreifen, was auch geschieht. Dann gibt es den Schwenk zu der Möglichkeit, die Frauen, die in der Prostitution arbeiten, als Asoziale einzuordnen. Und Asoziale unterliegen dann allen Möglichkeiten wie Schutzhaft, Vorbeugungshaft oder eben auch Arbeitslager und so weiter. Also das ist sozusagen die Öffnung, die Prostituierte, wenn man sie nicht haben will, in die entsprechenden nationalsozialistischen Zwangseinrichtungen zu bringen. All diese Maßnahmen verhindern nicht, dass Prostitution weiter stattfindet. Also das ist ja immer auch heute noch das Thema, kann man Prostitution verbieten? Lässt sich das abschaffen? Und offenbar, selbst unter diesen Bedingungen ging das nicht. Hat das einfach nicht funktioniert. Der Bedarf war da, die Marktlage ist da. Und es geht eben nicht so einfach zu sagen, das ist verboten, selbst unter diesen sehr repressiven Verhältnissen. Dann kommt der Zweite Weltkrieg und es gibt eine große Sorge, dass die Soldaten aufgrund von Geschlechtskrankheiten ihre Tätigkeit als Soldaten nicht machen können. Und insofern wird jetzt gesagt, okay, wir müssen uns um die Prostitution jetzt nochmal kümmern. Es reicht nicht nur zu versuchen, möglichst viele in Arbeitslager und so weiter zu bringen, sondern es wird also angeordnet zu erfassen, die ärztliche Beaufsichtigung stärker noch zu praktizieren. Straßenprostitution wird gänzlich verboten. Es werden auch Regeln aufgestellt, dass Vermieter keine großen Gewinne machen dürfen aus der Vermietung an Prostituierte. Also es wird versucht, das jetzt nochmal zu regeln. Wie weit das geht, sieht man aus diesem Erlass vom 18.09.1939, wo tatsächlich gesagt wird, Frauen, die sich in Gaststätten aufhalten, zum Animieren, aber wie will man das eigentlich so genau feststellen, was das ist, sind laufend unter gesundheitliche Überwachung zu stellen. Dann kommt die nächste Katastrophe für die Frauen, auch für junge Männer, aber eben auch für Frauen. Und zwar, man denkt sich aus, dass man für die Minderjährigen, was ja damals bis 21 Jahre gilt, Jugendschutzlager einrichtet. Wieder diese Fürsorgebegrifflichkeit, Jugendschutzlager, wo Minderjährige, die sich nicht in die Gemeinschaft einfügen, eingewiesen werden können, untergebracht werden können. Sie sehen es. Bei dem Erlass vom 25.04.1944 steht es erst ausdrücklich drin. Bei weiblichen Minderjährigen kommen insbesondere die sexuell schwer Gefährdeten für die Unterbringung in Betracht. Die Mädchen und jungen Frauen wurden im Jugendschutzlager Uckermark untergebracht. Das ist unmittelbarer Nachbarschaft des Frauen-KZs Ravensbrück. Da steht heute leider nichts mehr, weil das zu DDR-Zeiten abgerissen worden ist. Aber es gibt Berichte von Überlebenden. Das war eine sehr harte, also im Grunde eine KZ-artige Situation, wo die jungen Frauen hingekommen sind und dann auch überwiegend, also wenn sie nicht da gestorben sind, vor 1945 auch nicht wieder entlassen wurden. Und die sexuell schwer Gefährdeten, das waren natürlich auch Frauen, die versucht haben, mit sexuellen Dienstleistungen Geld zu verdienen. Hier nochmal kurz einen Überblick, da ich wenig Zeit habe, nur ganz kurz. Ich habe hier nochmal so einen Praxisbericht aus Hamburg. Schon 1933 wird da berichtet, dass 3200 Frauen verhaftet werden, 814 kommen in Schutzhaft. Es werden 78 Anträge auf Entmündigung von geistesschwachen Prostituierten gestellt. Hamburg führt die Kasernierung von Prostituierten wieder ein. Also das betraf schon eine Menge Frauen und was ich nicht weiß, was man sicherlich auch mal untersuchen müsste, ist, inwieweit da eben das immer echte Prostituierte waren, würde die Sache nicht besser machen. Aber mein Eindruck ist, da wurde ziemlich willkürlich, wurden einfach Frauen, die in irgendeiner Weise in den Verdacht kamen, in dem Bereich tätig zu sein, entsprechend zwangsbehandelt in die verschiedensten Richtungen. Dann gibt es noch zwei Dinge, die man natürlich sozusagen wissen muss, wenn man über Zeit bis 45 spricht. Es gab Zwangsprostitution in Lagerbordellen. Die Einrichtung von Lagerbordellen ist ab 1942, 43, das ist so die Zeit, wo die Lagerbordelle errichtet werden. Dann gibt es Wehrmachtsbordelle außerhalb von Lagern für die Soldaten frei zugänglich. Und zwar vor allen Dingen dort, wo die deutsche Wehrmacht Besatzungsmacht war, wurden diese Bordelle vor Ort eingerichtet. Offenbar, wenn man versucht, sich da einzulesen, war es keine Zwangsprostitution, sondern die haben vor Ort auf die schon vorhandenen Prostituierten zurückgegriffen und haben sozusagen die zusammengestellt, haben BordellbetreiberInnen gebeten zu rekrutieren und haben dann eine Konzession erteilt und haben sozusagen darauf geachtet, dass da eine halbwegs vernünftige ärztliche Überwachung der Frauen stattfindet und haben dann ihren Soldaten gesagt, das sind die Einrichtungen, in die ihr gehen könnt. Etwas anders war es wohl im Osten, also beziehungsweise dort, wo die Sowjetunion war. Stalin hat Prostitution komplett abgelehnt und verboten und offenbar relativ sich damit auch durchgesetzt. Offiziell gab es keine Bordelle, es gab keine offiziellen Bordellbetreiber, die man hätte fragen können auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, jetzt sozusagen aus privatwirtschaftlichen Bordellen Wehrmachtsbordelle zu machen. Da soll es auch zu Zwangsrekrutierungen von Frauen gekommen sein. Ich komme auf die Zeit nach 1945. Ich würde schon sagen, also gerade die Prostituierten gehören wirklich zu den Vergessenen. Es gibt keine Veröffentlichungen, es gibt keine Beschreibungen von Frauen, die in der Prostitution getätigt waren in dieser Zeit, die sich um Entschädigung bemüht haben. Ob das stattgefunden hat, weiß ich nicht. Also jedenfalls offenbar, wenn, dann sehr vereinzelt. Und insgesamt Menschen, die sich mit dem Thema befassen, vermuten, dass da auch eine Scham war, die die Frauen daran gehindert hat, sozusagen diese Zeit und diese Tätigkeit zum Gegenstand von Versuchen einer Entschädigung zu machen. Was aber auch insgesamt in der Bundesrepublik, vor allem in der frühen Bundesrepublik, auch für einige andere nicht so einfach war. Ich komme kurz in die DDR. Zu der DDR kann ich gar nicht so viel sagen. Ich denke, das liegt vor allen Dingen daran, dass Prostitution in der DDR strafbar war und offiziell nicht stattfand, inoffiziell wohl ja. Und es gibt aber nicht wie bei uns in der Bundesrepublik, gibt es zahlreiche Publikationen zu der Entwicklung in der Bundesrepublik, zu der Vergangenheit und so weiter. Also solche Publikationen gab es natürlich auch nicht, weil man konnte in der DDR ja nicht über Dinge schreiben, die verboten sind. Also das ging dann gar nicht. Deswegen gibt es da nicht viel. Aber immerhin, was interessant ist und natürlich auch eine ziemlich, ja, letztendlich muss man sagen, üble Kontinuität. Die DDR stuft die Prostituierten wieder als Asoziale ein. Und wer asozial ist, macht sich strafbar. Ansonsten sind sie sozusagen in ihrem Verhalten, vorbildlich kann man nicht sagen, aber doch, das passiert etwas mehr als in der BRD. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das war das Gesetz, auf dessen Grundlage man zwangssterilisieren konnte, wird abgeschafft und Sterilisationen werden als Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt. Ich komme gleich dazu, wie das in der Bundesrepublik gehandhabt wurde. Aber auch da, es gibt eine Richtlinie zur Anerkennung der Verfolgten des Nazi-Regimes schon von 1950. Und da sind wirklich sehr viele Kategorien von Menschen, die als Verfolgte anerkannt werden und Entschädigung kriegen sollen. Und ich habe nur als Beispiel hier mal genommen, auch Menschen, wo jetzt nicht, also in der Bundesrepublik hat sich dann das auf die politische Verfolgung konzentriert. Das ist da gar nicht so, sondern auch Zigeuner, so heißt es in der Richtlinie, können als Geschädigte anerkannt werden. Und auch die Zwangssterilisation ist dabei, aber eben nur für Personen, die aus politischen oder rassistischen Gründen sterilisiert wurden. Die Prostituierten haben von dieser Richtlinie nichts. So, dann komme ich in die Bundesrepublik und da gibt es schon erstaunliche Bewegungen in den ersten Jahren, wo man schon den Eindruck hat, das ist ja nicht nur in dem Bereich, sondern in vielen Bereichen leider so, dass man das, was passiert war, die Ermordung der 6 Millionen Juden und auch der weiteren vielen Menschen, das hat dann niemand mehr offiziell gerechtfertigt. Aber das darüber hinausgehende Gedankengut war in den ersten Jahren doch immer noch da. Und so wird zum Beispiel durch das dritte Strafrechtsänderungsgesetz die Unterbringung im Arbeitshaus wieder eingeführt. Die Unterbringung im Arbeitshaus war in der amerikanischen Besatzungszone aufgehoben worden, in der französischen und britischen war sie erhalten geblieben. Und dann hat sozusagen die BRD gemacht, jetzt machen wir es wieder einheitlich. Und auch dort, wo die Amerikaner das aufgehoben haben, gab es jetzt wieder als Maßregel bei Strafbarkeit die Unterbringung im Arbeitshaus. Dann, was wirklich ein extrem interessantes Thema ist, ist der Umgang mit der Entschädigung bei uns. Es gibt das Bundesentschädigungsgesetz und in dieser Fassung, wie ich das hier abgebildet habe, ist das auch heute noch gültig. Und da fällt zunächst auf, dass die Entschädigung nur für politisch Verfolgte und rassisch Verfolgte oder wegen Glauben oder Weltanschauung Verfolgte gemacht ist. Und wir haben ja bei den Prostituierten das Thema der Zwangssterilisierung und der möglichen Entschädigung dafür. Die Zwangssterilisierung ist nicht Gegenstand dieser Entschädigungsregelungen. Das Einzige, wo man sozusagen das zumindest mal in den Blick nimmt, dass man da eine Entschädigung gewähren könnte, ist in § 171 Absatz 4, da gibt es einen Härteausgleich, aber nicht für alle Menschen, die zwangssterilisiert wurden, sondern nur für diejenigen, die zwangssterilisiert wurden und die Nazis haben das Verfahren nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchs nicht eingehalten. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese Vorschrift gilt heute noch. Man glaubt es nicht. Ich habe selber erstmal nicht geglaubt, aber wir haben es recherchiert. Die Vorschrift ist weiter in Kraft. Und in den 50er Jahren gibt es tatsächlich einige männliche Kläger, die versuchen, auf Entschädigung wegen Zwangssterilisierung zu klagen. Die Klagen werden immer abgewiesen mit der Begründung, dass dieses Verfahren nach dem Nazi-Gesetz eingehalten wurde. 1988 gibt es dann eine Entscheidung vom Amtsgericht Kiel, die irgendwie damit Schluss machen und sagen, das war gegen die Menschlichkeit, diese Sterilisierung, und der hat einen Anspruch auf Entschädigung. Und dann für 1965 gibt es einen Untersuchungsausschuss im Bundestag von ärztlichen Sachverständigen, überwiegend Täter aus der Nazi-Zeit, die also zur Zeit der Nazis schon Erbkrankheiten und die Reaktion darauf untersucht haben. Die kommen zu dem Ergebnis, dass eine Entschädigung für Zwangssterilisierte abgelehnt werden muss, weil es das Gesetz, nachdem das gemacht wurde, das sei nicht rechtsstaatswidrig gewesen und da brauche es keine Entschädigung. Und dann gibt es letztendlich über die Jahre einen Streit. Irgendwann wird dann gesagt, das Gesetz tritt außer Kraft, was aber jetzt noch nicht heißt, was ist denn mit dem, was in der Vergangenheit gewesen ist. Dann werden Urteile der Erbgesundheitsgerichte werden durch einen Bundestagsbeschluss aufgehoben. Dann gibt es 2007 nochmal eine Ächtung des Gesetzes auf Antrag der Grünen, wo aber auch CDU und SPD-Leute mitmachen. Es gibt dann irgendwann auch einen Entschädigungsfonds für die Opfer, da hat es schon was gegeben. Aber dann gibt es einen juristischen Streit, ob man dieses Gesetz zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses, ob man das noch aufheben kann, weil es ja sozusagen aus der nationalsozialistischen Zeit stammt. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, das kann man gar nicht aufheben, ja, weil das ist etwas, was man rechtlich nicht machen kann. Aber Ergebnis ist jedenfalls, wir haben diesen 171 Absatz 4 hier noch im Gesetz. Also das, finde ich, ist wirklich ein erstaunlicher Befund. Und vielleicht hat da ja jemand von Ihnen Zeit eines Tages, sich nochmal mit diesem ganzen Thema genauer zu beschäftigen. Ich glaube, das würde sich lohnen. Dann schafft die Bundesrepublik etwas, was die Nazis nicht geschafft haben. Die Nazis wollten die ganze Zeit ein Bewahrungsgesetz machen. Ich habe im Duden nachgeguckt, ob es das Wort Bewahrung, also nicht im Sinne von wir bewahren unsere Kultur, sondern es ging um die Aufbewahrung von Menschen. Ob es das Wort Bewahrung, das gibt es gar nicht. Also in unserem heutigen Duden gibt es Bewahrung nur mit der Bedeutung etwas bewahren, aber nicht jemand bewahren, gibt es nicht. Und interessanterweise ist es auch bei den Nationalsozialisten so, die wollten ein gemeinschaftsfremden Gesetz machen und ein Bewahrungsgesetz machen. Für beide Dinge gab es zahlreiche Entwürfe und beides ist am Ende nicht gelungen. Also offenbar haben die dann noch innerhalb ihres Systems diskutiert und haben sich irgendwie nicht einigen können. Aber die Bundesrepublik nimmt das zur Kenntnis und ist dann offenbar bereit, 61 im Bundessozialhilfegesetz diese angestrebte Bewahrung, ich meine, dass sie die Menschen bewahrt und umgebracht haben, wissen wir, aber es fehlte eben irgendwie so ein Gesetz. Ja, das macht dann die Bundesrepublik. Und da gibt es dann diesen § 73 Absatz 2, wonach ein Gefährdeter unter anderem in einer Anstalt, in einem Heim und so weiter untergebracht werden kann. Und Gefährdete sind, das steht im 72, Menschen, die über 18 sind und aus Mangel an innerer Festigkeit nicht in der Lage sind, sich in die Gemeinschaft einzufügen. Solche Leute sollen nach BSHG untergebracht werden. Das geht ein paar Jahre und dann hat das Bundesverfassungsgericht immerhin 1997 festgestellt, dass das verfassungswidrig ist und die Paragraphen aufgehoben. Wie geht's weiter mit den Prostituierten? Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten sozusagen gilt fort, beziehungsweise wird 1954 und 1974 so ein bisschen modifiziert. Wir haben vor allen Dingen weiterhin die unter Strafe gestellte Pflicht, sich ärztlich untersuchen zu lassen, wenn man dringend verdächtig ist, Geschlechtskrankheiten zu verbreiten. Und dieses Attribut gilt grundsätzlich für Prostituierte. Die Strafbarkeit in dem alten 361 Nummer 6, dass man nicht öffentlich auffällig andere belästigend die Dienste anbieten darf, die wird aufgehoben, aber sie wird verschoben in Paragraph 119 OWIG. Und wenn Sie sich Paragraph 119 OWIG durchlesen, der bis heute gilt, dann finden Sie dort das, was Sie schon zu Zeiten der Nazis im Paragraph 361 Nummer 6 gesehen haben. Keine Strafe, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit. Aber es ist ein erstaunliches Phänomen, dass dieser 119 OWIG all die Reformbestrebungen und Reformgesetze überstanden hat. Den gibt es jetzt noch. Dann sozusagen anknüpfend an die Zeit, auch aus der Zeit des Nationalsozialismus, wo die Sperrgebiete für Gemeinden von bis zu 20.000 Einwohner eingeführt werden durften. 1975 entscheidet sich die Bundesrepublik dann, Sperrgebiete sogar für Gemeinden von über 50.000 Einwohnern zuzulassen. Und ich habe hier nochmal die Begründung von 1935 aufgeschrieben. Es ging darum, dass auch der Schutz des Plattenlandes gegen das Eindringen der Gewerbsunzucht gerechtfertigt wird. Das ist unsere heutige Rechtslage. Wir haben den Schutz des Plattenlandes gegen das Eindringen der Gewerbsunzucht flächendeckend in Deutschland. In Berlin gibt es kein Sperrgebiet, aber sonst gibt es überall irgendwelche Sperrgebiete. Ein weiterer Beleg dafür, dass das Umdenken doch irgendwie verdammt schwer gefallen ist. Wir haben bis 1990 haben wir im Ausländerrecht die Vorschrift, dass wer Gewerbsunzucht nachgeht, ausgewiesen werden kann. Stellen Sie mal vor, einfach legale Prostitution durch Ausländer Ausweisungsgrund. Und nach 1990 ist jetzt nicht die Ausübung der Gewerbsunzucht, wie es damals hieß, ein Ausweisungsgrund. Aber wenn man gegen Rechtsvorschriften, die die Ausübung der Gewerbsunzucht regeln, verstößt oder auch nur gegen eine behördliche Verfügung, kann man wieder ausgewiesen werden. Während in anderen Fällen, Nummer zwei, muss man einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß begangen haben. Also das zieht sich bis zum Ausländerrecht 1990, zieht sich das durch, dass man keine Hemmung hat, diskriminierende Vorschriften weiterzuführen. Auch die Rechtsprechung ist kein Ruhmesblatt. 1965 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht, dass die Ausübung der Gewerbsunzucht von vornherein außerhalb der Freiheitsverbürgungen des Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz ist. Und dazu muss ich hoffe, dass ich nicht zu sehr über die Zeit bin, dazu muss ich eine Sache sagen, weil mich das wirklich bewegt. Das ist eine Entscheidung des ersten Senats, des Bundesverwaltungsgerichts, unter dem Vorsitz von Fritz Werner. Fritz Werner war der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts zu der Zeit und war ein richtiger Nazi. NSDAP und SA-Mitglied. Und das Verrückte am Bundesverwaltungsgericht ist, und ich meine, das ist das Gericht, was sozusagen das Behördenhandeln, also das staatliche Handeln kontrolliert. Der erste Präsident des Bundesverwaltungsgerichts ist der Großvater von Campino. Ich weiß nicht, ob das hier jemandem noch was sagt. Campino heißt Andreas Frege. Der erste Präsident des Bundesverwaltungsgerichts war Ludwig Frege. Dann kommt ein Präsident Hans Egidi, der auch nicht belastet war, der sozusagen in der Nazi-Zeit seines Amtes enthoben wurde und irgendwo abgeschoben wurde in irgendeine Alibi-Betätigung, der zum Beispiel Polizei vor die jüdischen Geschäfte gestellt hat in der Reichspogromnacht. Der hat nur 3 Jahre seine Amtszeit, dann ist er zu alt Und dann, 1958, kommt Fritz Werner, SA, NSDAP-Mitglied, und wird Präsident dieses Gerichts und macht es dann bis 1969, wo er im Amt stirbt. Und das ist sozusagen eine seiner Entscheidungen. Aber auch danach wird es nicht wirklich besser. Auch noch 1981 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht, dass Frauen, die, also da geht es um die Piepshow, gar nicht mal klassische Prostitution, aber für die Prostitution gilt es natürlich auch, dass Frauen nicht in der Lage sind, ihre eigene Menschenwürde einzuordnen und über sie verfügen, sondern dass es ein objektiver Wert ist und der Staat dann Frauen, die Piepshow machen wollen, davon abhalten muss, das zu tun, weil sie nicht wissen, was sie tun. Ich komme zum Ende. Ist vielleicht ein bisschen polemisch, aber es entspricht meiner Vorstellung, dass wir einfach nicht genug gelernt haben aus der Zeit. Ich habe noch mal Herrn Göring da abgebildet mit der Beseitigung zur Reinhaltung des Straßenbildes. Und Sie kennen alle den Ausspruch unseres Bundeskanzlers, der sich über das Stadtbild beschwert hat. Natürlich meinte Herr Merz nicht die Prostituierten, aber dieses Gedankengut, dass man in solchen Bildern überhaupt denkt, gab es halt leider auch schon in unserer Vergangenheit. Ich könnte Ihnen noch viele weitere Kuriositäten rechtlicher Art aus den Zeiten bis zur ersten Reform des Prostitutionsrechts 2001 mitteilen. Vielleicht noch ein letzter Satz, das habe ich vergessen. Also ich hatte vorhin mal dieses Wort Bockschein. Auch diese Pflicht, sich untersuchen zu lassen, die letztendlich schon aus der Weimarer Republik kommt, die gab es bei uns bis zum Jahr 2000. Erst im Jahr 2000 ist der Bockschein abgeschafft worden und durch das Infektionsschutzgesetz auf Freiwilligkeit umgestellt worden. Tatsächlich war es so, dass es Bundesländer gab, wo diese Bockscheinpflicht überhaupt nicht mehr praktiziert wurde. Aber es gab auch Bayern zum Beispiel, war da streng. Also auch da hat es bis in das Jahr 2000 gedauert. Und ich würde sagen, wer heute für das nordische Modell ist, der ist eher Anhänger der Piepshow-Entscheidung als eines Menschenwürdebegriffs, wie ich ihn verstehe. Vielen Dank.
Das war die Rechtswissenschaftlerin Margarete Gräfin von Galen mit ihrem Vortrag Sitte und Unsitte – Die Verfolgung von Prostituierten nach 1945. Gehalten hat sie ihren Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Sicherheit und Ordnung – Juristische Kontinuitäten in der Bundesrepublik nach 1945 an der Goethe-Universität Frankfurt. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu. In der Deutschlandfunk-App.